an diesem schönen Tag, wo die Sonne draußen so scheint, herzlich danken. Wir haben manchmal den Eindruck, du hast die Welt so schön gemacht. Und sie ist wirklich schön. Und wenn wir dann tiefer hineinschauen, dann merken wir, wie tief kaputt sie gemacht worden ist. Die Tierwelt, wie sich die Tierwelt auffrisst gegenseitig und wie der Mensch sich bekämpft, in seinem Hochmut sich überhebt, eine gegen den anderen. Herr, wir sehen das und wir sind ein Stück dieser gefallenen Schöpfung und spüren das bis ins Innerste, bis in die Knochen. Wir leiden darunter. Wir wollen dir das auch sagen und wir meinen das auch ganz ernst. Herr, aber wir freuen uns dann umso mehr, weil wir wissen, du hast eine völlige, vollkommene Erlösung erschaffen an deinem Kreuz. Wunderbar. Wir wollen immer wieder von dieser Stätte aus uns zentrieren auf dich, Herr Jesus, am Kreuz, wo wir Heil, Heilung und neues Leben empfangen. Segne jetzt auch diese Stunde. Lass uns, Herr Jesus, hineingenommen werden in Gedanken, die von dir, vom Heiligen Geist gewirkt sind. Amen.
So, auch ich darf Sie recht herzlich grüßen an diesem schönen Morgen. Und wir wollen des Herrn Gegenwart erbitten, damit rechnen, dass er uns durch seinen Geist in sein Wort einführt. Bruder Straub bat mich, weil das sonst üblich ist, den Referenten vorzustellen, selbst ein paar Worte zu sagen. Ich wünschte das auch. Ich will nicht viel sagen. Einige kennen mich von früheren Konferenzen her. Ich bin im aktiven Ruhestand schon seit über 10 Jahren. Ich war beruflich in der Lehrerausbildung zum Schluss tätig. Und darum erinnert mich das, was wir heute erlebt haben, an Schulstunden. Die erste haben Sie hinter sich, 10 Minuten Pause, total anderes Thema. Sie müssen sich umstellen. Also Sie sind aber so flexibel, auch noch im Alter, nicht, dass Sie die Schulbank drücken können. Ja? Ich hätte natürlich dann gern als Unterrichtender, dass man zwischendurch Fragen stellt und das Ganze gemeinsam entwickelt. Aber das ist nun mal anders. Hier ist ein Vortragsthema dran und das wird auch auf Kassette aufgenommen. Aber wenn Sie Fragen haben, können wir das hinterher auch immer wieder noch miteinander besprechen. Das also zu meiner beruflichen Tätigkeit. Ich war zuletzt in meiner Heimatgemeinde bei den Baptisten tätig. Ich musste leider aus Gewissensgründen, sage ich Ihnen ganz offen, aus der Kirche austreten. Dort in der nordhessischen Kirche war es so katastrophal. Ich war als Studienseminarleiter ständig mit Kirchenkreisen, weil wir auch Referendare in der Religionspädagogik ausbildeten, mit ihnen im Kontakt. Es gab schon schlimme Dinge. Ich konnte es mit dem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Jetzt bin ich Schwabe, da ist es anders. Da haben wir viele gläubige Pfarrer. Übrigens, ich habe es schon mal hier erwähnt, meine Enkelin, die etwa 5 Jahre alt war, sagte: Opi, du warst früher ein Deutscher, heute bist du ein Schwabe. Aber ich verstehe das immer noch nicht richtig und Schwäbisch schwätze kann ich auch nicht. Deswegen will ich das also auch nicht machen. Ja, dort wo ich bin, gehe ich am Ort zu den Brüdern. Es ist der Brüderbund, eine landeskirchliche Gemeinschaft, da darf ich auch Dienste tun, in vielen Gemeinschaften. Übrigens, ich habe gestern eine erwähnt, wo es ein bisschen kritisch ist, aber gerade in anderen Kreisen wollen sie diese Botschaft, die laden mich dazu ein und wollen Vertiefung haben. Also ganz unterschiedlich in allen Konfessionen, Denominationen. Und darum schenkt der Herr immer wieder die Gemeinschaft des Geistes auch heute Morgen. Ich tue in vielen Gemeinschaften noch Dienst. Meinen lieben Bruder Straub kenne ich schon viele Jahre von Arosa, wo wir auch manchmal gemeinsam Dienste haben. Es gibt auch mal unterschiedliche Auffassungen. Das gehört dazu zum Tragen. Aber dass wir anhand des Wortes um die Wahrheit immer wieder ringen. So, und nun heute Morgen mein Thema, das Geheimnis des Kreuzes. Da ist leider hier beim Ausdrucken ein kleiner Fehler passiert. Das Geheimnis des Kreuzes unter Philosophie, es muss heißen, das Geheimnis des Kreuzes oder menschliche Philosophie. Ne? Wenn Sie es korrigieren wollen. Das sind nämlich Alternativen, die sich gegenseitig ausschließen. Denn Paulus sagt, ein Wort aus 1. Korinther 1, Vers 17, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Redeweisheit, auf dass nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht wird. Vielleicht verstehen Sie ein bisschen besser, weshalb ich so allergisch bin gegenüber menschlichen Methoden. Wenn der Paulus sogar im Blick auf seine Rhetorik Probleme hatte und er möchte nicht mit Redekunst die Zuhörer überreden, damit nicht das Kreuz Christi zuschanden wird. Also lieber das Kreuz ohne alles drumherum, denn das Kreuz verträgt nichts anders, weil darin die Botschaft der Erlösung enthalten ist und nur über Kreuz erfährt man auch den Zugang zur Auferstehung. Also Karfreitag und Ostern gehören untrennbar zusammen und Pfingsten bedeutet Ausgießung des Geistes und nur durch den Heiligen Geist kann ich diese wunderbaren Geheimnisse des Kreuzes und der Auferstehung geistlich erhellt erfassen. Ich will Ihnen noch ein Beispiel von der Lehrerausbildung bringen, gerade im Blick auf Religionsunterricht. Über Auferstehung erhielten wir von dem hessischen Seminar von der Kirche dort, von Religionspädagogen den Hinweis, wenn ihr über die Auferstehung sprecht, müsst ihr das so sehen. Wie Albert Schweitzer heute unter uns noch lebt, mit Worten und Werken, so ist das mit Jesus Christus. Das ist die Auferstehung. Und zwar im Sinne der historisch-kritischen Forschung der Entmythologisierung. Wenn das Grab nicht leer wäre, könnten wir unseren Glauben, das habe ich auch den Referendaren gesagt, wirklich aufgeben. Hier gibt es nur die Alternativen. Ich habe den jungen Leuten einmal gesagt, ich habe ja selber einen Fachleiter für Religion dort gehabt, der aber nicht glaubte, sondern sagte, ich bin theologiegeschädigt. Der Vater war Pfarrer. Nicht? Es war leider so, dass man eben in den staatlichen Bereichen keine gläubigen Ausbilder fand für diesen Bereich. Und darum habe ich den Referendaren mal gesagt, als ich zu Gast in dem Seminar dort war, hier gibt es nur die Alternative. Wenn der gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben, das so klar sagt, ist er entweder, ich habe es schon angedeutet, ein Betrüger oder aber das stimmt und dann muss es Konsequenzen haben. Und über diese Konsequenzen wollen wir nachdenken. Noch ein Wort. Das Wort des Kreuzes ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Und Paulus will sich nur rühmen dieses Kreuzes. Ich möchte also zunächst etwas sagen über die Bedeutung des Kreuzes, über das Geschehen, dann die Auswirkungen des Kreuzes für uns konkret praktisch, damit wir eben die beiden Aspekte sehen. Warum das Kreuz? Wozu das Kreuz? Die Kruzifixe, die Holzkreuze, die Metallkreuze, die man trägt, sollen darauf hinweisen, aber es sind nur Symbole. Kreuz ist nichts magisch-mystisches. Es ist also nicht nur ein Symbol, sondern dort wurde das Lamm Gottes schon erwählt vor Grundlegung der Welt gekreuzigt. Es lag in der Absicht Gottes. Längst geplant von Gott her. Und ich kann auch nicht damit einig gehen, dass es so oft sagt, wir sind schuld daran, dass Jesus sterben musste. Nein, das war Plan Gottes. Aber weil wir sündig sind, brauchen wir Erlösung dort. Und wir müssen das Ganze noch ausdehnen. Es geht auch nicht um meine Seligkeit allein, wenn wir ans Kreuz denken. Das kann zu einem Heilsegoismus führen. Ich komme zum Kreuz und ich hab's, ich werde errettet und was dann mit dem Kosmos und den anderen passiert, ist Nebensache. Nein, die Notwendigkeit des Kreuzes beruht auf der Tatsache, dass durch Satans Fall und Rebellion der ganze Kosmos, ja noch im weiteren Sinne, auch die unsichtbare Welt, sichtbare und unsichtbare Welt, das All oder lateinisch Universum, in die Gottesfeindlichkeit, und das ist Sünde, hineingetrieben wurde. Und weil durch den Sündenfall des Menschen, Sie kennen ja die Geschichte, wie es im Paradies zum Sündenfall kam, nun die weitere Folge war, dass Chaos sich ausbreitete und seit der Zeit der Tod zu den Menschen hindurchgedrungen ist, darum musste Heil und Erlösung kommen. Römer 8 spricht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Der Tod ist die Bezahlung für die Sünde. Und es ist schon wirklich dramatisch tragisch, dass der Mensch diese ursächlichen Zusammenhänge gar nicht wahrhaben will. Und wie oft wird auch am Grab seitens mancher Theologen leeres Stroh gedroschen. Keine lebendige Hoffnung. Deswegen musste Jesus ans Kreuz gehen und er ging den Weg im Bewusstsein des Gehorsams dem Vater gegenüber und im Bewusstsein, dort wird mich der Vater auch verherrlichen. Der Weg war unvorstellbar grausam und hart, wir können das nicht nachvollziehen. Und sehen Sie, auch da beginnt wieder die raffinierte Verführung des Feindes. Ich nenne das so. Wenn die Menschen am Karfreitag, auch etwa in Jerusalem, in der Via Dolorosa, das nachvollziehen wollen, was Jesus seinerzeit vollbracht hat, ist gut gemeint, kann das aber nie treffen. Nee, das ist zum Teil für orthodoxe Juden, was da geschieht, dermaßen geschmacklos, abstoßend, wenn sich da einige, Sie haben vielleicht auch das von der Presse oder vom Fernsehen übernommen, mit Ketchup beschmieren und durch diese Straße ziehen, um so den blutigen Heiland darzustellen. Das geht nicht. Und selbst auch dies ist nicht möglich, dass etwa in Oberammergau jemand in die Rolle dieses Jesus hineinschlüpft. Ich kann bitte beim besten Willen das nicht nachvollziehen. Diesen Rollentausch kann keiner vollziehen. Denn der Mensch gehört, das ist der nächste Schritt, darüber werde ich noch etwas sagen, mit ans Kreuz, weil er mit gekreuzigt ist. Aus Sünde, Tod und Verderben können wir uns nicht selber herauslösen. Deswegen muss einer von außen kommen, ein Stärkerer, der die Macht der Sünden des Todes gebrochen hat, der auferweckt ist durch die Kraft des Vaters. Deswegen ist das Grab leer, für mich kein Problem. Aber wer das nicht glauben kann, muss sich von Paulus sagen lassen, dann ist unser Glaube eitel, es ist Hoffnungslosigkeit. Also hier an diesen biblischen Aussagen scheiden sich die Geister. Und wir wollen es nicht überheblich tun, sondern dankbar sein, wenn Gott uns den Blick geöffnet hat für dieses wunderbare Heilsgeschehen. Und ich sage es immer wieder, ein Moslem kann nicht glauben, dass dieser Jesus von Nazareth am Kreuz starb. Nicht nach der Aussage der Moslems ist es ja gar nicht dieser Jesus gewesen, sondern ein anderer ist gestorben. Jesus ist ein großer Prophet, der zwar sich dann auch dem Allah-Gott unterordnen muss. Ja. Ist deswegen der Gott Allahs derselbe wie unser Gott und Vater in Jesus Christus? Nein. Ne? Und ich kann schon verstehen, wenn viele geantwortet haben auf das Interview von Idea Spectrum mit Johannes Rau, der gesagt hat, wir drei großen monotheistischen Religionen sollten doch da, weil wir alle an einen Gott glauben, Gemeinsamkeit praktizieren. Das vertritt ja auch der katholische Theologe Kühn. Nein, da müssen wir klar sein, hier gibt es keinen Dialog, sondern nur ein Zeugnis, aber in Liebe und Wahrheit. Am Kreuz ging es um die Wiederherstellung der göttlichen Macht und Herrlichkeit im ganzen Universum. Nicht nur, dass so ein paar Fromme errettet werden. Ich sage es nochmal, das kann Heilsegoismus sein. Es geht um das Heil, um die Gerechtigkeit, um die Liebe Gottes, um die Vollendung. Und darüber freue ich mich, das ist geschehen. Als Jesus ausrief, es ist vollbracht, ist alles vollbracht, oder? Nur ein bisschen für einige, stellen sich immer wieder diese Fragen. Es wäre das Opfer Jesu Christi nur zu einem Teil gültig und den größten Teil der Beute Satans hätte er ausgeschlossen. Wissen Sie, was ich damit sagen will? Es geht um die Frage, wie weit reicht das Heil in Christus? Wie weit reicht der Kreuzestod Jesu in den Konsequenzen? Und für mich ist das Kreuz die Grundlage der Versöhnung, der Zurechtbringung des ganzen Alls. Daraus resultieren neuer Himmel, neue Erde. Es durch Sterben hin zur Herrlichkeit. Und dann müssen wir die Innenseite des Kreuzes vor allen Dingen begreifen. Die äußere Seite kann man noch akzeptieren, nicht? Man kann einer Prozession ein Kruzifix vorantragen. Das erinnert daran. Aber die Entscheidung fällt im Innersten des Herzens und nicht im visuellen Bereich. Nach Kolosser 2, 14 und 15 werden hier durch die Erlösungstat Jesu Christi zwei Bereiche angesprochen. In Vers 14 heißt es, die Handschrift, die gegen uns zeugte, das ist die Anklageschrift, weil wir Sünder sind, die ist am Kreuz zerrissen. Der Schuldbrief ist zerrissen. Aus, jetzt will ich es mal modern übertragen, aus den Prozessakten herausgenommen und ans Kreuz geschlagen. Als dort die Inschrift Jesus Nazarenes Rex Judeorum, lateinisch, nicht dieses Inri, stand Jesus Christus, der König der Juden, da wusste der Pilatus gar nicht, was er angeordnet hatte. Und für die Juden war das natürlich ein Ärgernis. Die wollten auch das noch beseitigt haben. Schreibe hin, er hat gesagt, er sei König. Nein, er ist der König. Und das wird durch den Ausdruck Davids Sohn dargestellt. Für uns, die Gläubigen aus den Nationen, ist er nicht der Davids Sohn, sondern der Gottessohn. Er ist das auch für die Juden. Und der Menschensohn ist der im Fleisch gekommene, aber der Gottessohn. Das ist die Grundlage für die Vergebung der Schuld, für die Befreiung von der Macht der Sünde, weil Jesus am Kreuz für uns starb. Und das Zweite, in Vers 15, er hat alle Gegenmächte, die Fürstentümer, Gewaltigen, die oppositionellen, satanischen Mächte besiegt. Er hat sie offen zur Schau gestellt, entwaffnet und in seinem Triumphzug mitgeführt, wie ein siegreicher Feldherr. Also Satan ist grundsätzlich besiegt, aber er hat noch sein Werk in den Kindern des Unglaubens. Das ist für mich eine herrliche Basis, das zu erfassen. Darum kann ja Paulus immer wieder rühmen, wer oder was vermag wider uns zu sein. Und dann zählt er all die Widerwärtigkeiten auf, bis hin zu Tod und Leben. Wer vermag uns zu verklagen? Niemand. Keiner kann uns verklagen, auch unser Gewissen nicht, wenn wir das glauben. Darum geht es immer wieder um den Glauben, den der Heilige Geist bewirkt, über Kreuz zur Auferstehungskraft. Das ist eine Basis. Das Kreuz scheidet, ich will einige Kontraste aufzeigen, zwischen Satan, dem Beherrscher dieser Welt, er ist noch der Fürst und Gott dieser Welt, soweit Gott ihm das lässt, und unserem Herrn Jesus Christus und Gott. Zwischen dem Reich der Finsternis und dem Reich des Lichtes. Zwischen Tod und Leben, Sünde und Erlösung, Verlorensein und Errettung, Hölle und Himmel, Unheil und Heil, ja, Trostlosigkeit, Niedergeschlagenheit und lebendige Hoffnung. Das Kreuz scheidet also da und schenkt uns diese herrliche Möglichkeit, aber nur durch die Auferweckung Jesu aus den Toten, sage ich immer wieder. Wenn das Kreuz das Ende wäre, wären wir auch am Ende. Dann wäre ich nicht hier vorn auf der Kanzel. Übrigens, deswegen bezeugt der Heilige Geist, und das ist primär die Aufgabe in Johannes 16, bezeugt er, dass der Heilige Geist die Aufgabe hat, an der Welt, also zunächst an den Ungläubigen, aufzuzeigen, die Sünde. Das muss immer Nummer eins sein. Wenn nicht immer wieder auch aufgewiesen wird, wovon wir erlöst sind, wo die Probleme liegen, das Unheil liegt, dann können wir nicht das Heil fassen. Es muss also immer beides verkündigt werden. Selbst Thielicke hat das bezeugt. Wir können nicht nur verkündigen, an was wir glauben, sondern auch wogegen wir glauben. Ich sage nochmal, dann ist das Schwert des Geistes nur einseitig scharf, wenn wir nur das Schöne und Herrliche bringen. Ich habe das im kleinen Kreis schon gesagt, das wäre so, als wenn wir bei unseren Verkehrsregeln nur die positiven wünschten. Wäre doch schön. Nie Begrenzung der Geschwindigkeit. Kein Stoppschild, das ärgert manchmal ja den Fahrer, nicht? Aber das muss doch auch da sein, und zwar zu unserem Heil, sonst würde es oft knallen. Darum ist es wichtig, beides zu sehen. Und das Kreuz zeigt auf, wovon wir erlöst sind und wozu wir erlöst sind. Also, das Kreuz zeigt die Sünde auf, dann die Gerechtigkeit, die in Christus erworben ist. Das war ja genau das, was Luther dann innerlich erfasst hat, nachdem er im katholischen Sinne das Heil zu erreichen versuchte. Durch Kasteien, durch Fasten, durch Beten, durch Beichten. Alles half ihm nicht zum inneren Frieden. Unser Tun bringt uns nicht zur Ruhe. Allein die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, und das ist die Rechtsprechung nach Römer 3. So wird der Mensch gerecht, nicht durch Gesetzeswerke, sondern durch den Glauben. Und der Glaube stützt sich auf die Gnade. Nicht? Darum zitiere ich oft Luther, der diese vier Sola gebracht hat. Also allein der Glaube, allein die Gnade, allein Christus und allein die Schrift. Sicher, man mag sich freuen darüber, dass die Katholiken und die Lutheraner eine gemeinsame Erklärung herausgegeben haben zur Frage der Rechtfertigung. Ich sehe darin aber, entschuldige, nur eine Taktik. Denn wenn nach wie vor der Ablass gilt, dass wer nach Rom fährt, er einen Nachlass der Sündenstrafen bekommt, dann ist es eben nicht allein die Rechtfertigung aus Glauben. Die Praxis widerspricht dem, und ich könnte noch andere Dinge aufzeigen. Ich sage das, weil viele, auch Evangelikale, da blind sind. Wir sind erlöst allein durch den Kreuzestod Jesu, allein aus Gnade. Das ist Gnade, dass er für uns gestorben ist. Und wir glauben das, weil der Heilige Geist in Verbindung mit dem Wort das, was... Wenn du das innerlich jetzt begreifst, wirst du froh. Du brauchst nicht selber dich anstrengen. Nicht fasten, ringen, beten. Als der Paulus am Ende war, Römer 7, elender ich, Mensch, wer wird mich erlösen aus diesem Todesleib? Da gibt es eine wunderbare Antwort. Darf ich aber mal zuvor sagen, was es nicht war? Nicht sich verlassen auf eine Taufe. Nicht sich verlassen auf eine Erfahrung. Nicht sich verlassen auf seine Leistung im Gebet. All das kann irgendwo eine Berechtigung haben. Hier ging es allein um die Gnade, und darum sagt er, ich danke Gott durch Jesum Christum. Und im Griechischen ist der Wortbegriff, der mit Danke zusammenhängt, zugleich Gnade. Charis. Gnade ist, und von daher kommen auch Charismata, die Gaben, ist reine Gnade. Gott teilt zu, wem er will. Und Paulus hatte die allergrößte Gnade, dass er ihn erkannte, den Geber. Darum wollte er sich nur rühmen des Kreuzes und des Heils in Christus. Das hat er begriffen. Dann konnte er aber auch fortfahren in Römer 8. Es gibt kein Verdammungsurteil mehr für die, die in Christus Jesus sind, die in ihm geborgen sind. Das ist die herrliche Botschaft. Und damit bin ich schon bei dem zweiten Teil, der Auswirkung des Kreuzes. Also der erste Teil ist die herrliche Grundlage, die Notwendigkeit des Kreuzes mit den Auswirkungen, und jetzt für uns konkret. Jesaja 53 steht das ja schon, dass er um unserer Sünde willen dahingegeben ist. Fürwahr, er trug unsere Krankheit, er lud auf sich unsere Schmerzen. Da ist das ganze Heil geschehen in ihm. Die Strafe liegt auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt innerlich. Da brauchen wir nicht Heilungsprozesse im psychologischen Sinne anzuleiern. Das bringt nichts. Du musst nur erkennen, dass du in Christus heil bist. Das klingt so einfach und ist doch das Herrlichste von allem. Ich habe es selber erfahren. Allein durch das Kreuz und durch die Auferstehung. Alles andere bringt nicht die wahre Erlösung. Wir kurieren zu sehr an Symptomen, anstatt an der Wurzel anzusetzen. Gott hat das Wurzelproblem gelöst. Und das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. 1. Johannes 1, Vers 7. Das Blut hat die Funktion der Reinigung. Der gebrochene Leib hat die Funktion, dass der alte Mensch mitgekreuzigt ist und darum abgetan ist. Hier müssen wir schon differenzieren. Auch schon in Psalm 103 ist das ja angekündigt. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen herrlichen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, was in mir ist. Das ist der Christus in uns heute. Der dir alle Sünden vergibt. Alle? Ja, steht da. Und heilet alle Gebrechen. Der heilt dich. Er fasst das im Glauben durch den Heiligen Geist. Als Gerechtfertigte nun, sagt Römer 5, Vers 1, haben wir Frieden mit Gott. Weil die Gerechtigkeit Gottes am Kreuz für uns geschehen ist, haben wir Frieden mit Gott. Und dürfen auch erfahren, dass dann der Gott des Friedens uns durch und durch heiligt. Geist, Seele und Leib. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Also über alles denken, über alles, was wir erfassen können, sagt auch Paulus im zweiten Gemeindegebet. Darum konnte ich schon einen Ausländer mal verstehen, der mal gesagt hat, ja, in puncto Glauben ist das hier oben, der Verstand, die dummste Teil von das ganze Körper. Nun, der Verstand soll nicht ausgeschaltet werden, aber er soll dabei sein. So, und jetzt geht es ums Wurzelproblem, liebe Geschwister. Die meisten Gläubigen kommen ans Kreuz, bleiben unterm Kreuz, aber gehen nicht ans Kreuz. Darum, das ist die Ursache für die vielen Konfessionen, Denominationen und so weiter. Wir werden nur vereinigen können im Geist, die das begriffen haben. Nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Das ist Geheimnis des Kreuzes. Nämlich, als Christus starb, sind wir, da steht im Griechischen Syn, mit, zusammen mit ihm gekreuzigt. Nicht nur das, sogar mit begraben. Oh, wenn ich daran denke, was heißt denn das, wenn einer beerdigt worden ist? Wir hatten ja gestern so einen traurigen Fall, ich habe den lieben Bruder auch hier kennengelernt, der zur Hausgemeinde gehörte, der mit 51 Jahren an Krebs verstorben ist. Begraben, er ist leibhaftig nicht mehr da. Hat der Tote noch einen Anspruch an diese Welt? Nein. Der ist bereits dann beim Herrn als Glaubender. Und weil wir nicht nur mit begraben sind, sondern schon mit auferweckt und mit versetzt nach Epheser 2, Vers 6 in die himmlischen Örter, da ist unsere Heimat. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott, das ist eine Tatsache. Und da oben ist bereits unsere herrliche Stellung. Und von da aus, das ist die Konsequenz, sollten wir eigentlich gar keinen Anspruch mehr an die Dinge dieser Welt haben. Ich habe aber recht. Wie viel Auseinandersetzungen auch bei Gläubigen. Ich, auch das fromme Ich steht oft vorn. Ich möchte mir das zuerst selber sagen. Mitgekreuzigt, mitbegraben. Das ist der Sinn der Taufe, nach Römer 6, Vers 6. Wer auf Christus getauft ist, ist ja wirklich untergetaucht und ein neuer Mensch kam hervor. Also nicht so eine Säuglingsbesprengung nur. Ich streite mich nicht über Tauffragen, bin auch nicht gesandt zum Taufen, aber man muss die Dinge auch ganz biblisch beurteilen. Mitgekreuzigt und begraben. Liebe Geschwister, wenn das bei Ihnen hier so der Fall ist, dann haben wir eine herrliche Freizeit. Keiner mehr setzt. Wie da zwei Brüder, ich habe das wohl hier auch schon mal erzählt, in einer Konferenz miteinander im Zimmer liegen. Tja, der eine hätte gern die Luft rein, ne? Und dem anderen wird es dadurch zu kühl. Was nun? Ne? Da sagt der liebe eine Bruder zu seinem anderen: Lieber Bruder, wie hättest du es denn gern? Dann ist das Problem gelöst. Und ich habe selbst mal hier erlebt, da saß da jemand unter so einer Lampe, nicht? Die strahlt ja auch noch Wärme aus, und beschwerte sich, ob der Hitze hier drin, ne? Und wollte nun die Tür geöffnet haben und den anderen zog es hier. Ja. Was macht man denn dann? Da setzt man sich dahin in die Mitte, wo man beidem gerecht wird, aber unser Ich, nicht, hat doch immer eine eigene Position lieb. Oh ja, ich kenne mein Ich und weiß das. Von Natur aus würde ich auch so handeln und sein. Der alte Mensch ist mitgekreuzigt. Damit der Leib der Sünde abgetan sein, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Bitte, es geht nicht um Perfektionismus. Es gibt auch so perfekte Leute, die haben alles und sündigen nie mehr. Das ist genauso ein Problem. Aber das Grundprinzip muss sein, dass wir nicht dauernd unser Ich durchsetzen. Wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, damit unter dem Gesetz des eigenen Ich, sondern dem Gesetz des Geistes des Lebens in Christus. Und das ist die wahre Freiheit. Du hast deswegen keine Freiheit, weil du in der Regel noch unter dem Gesetz deines Ich stehst. Erst komme ich, dann noch einmal ich, eine Weile gar nichts, vielleicht dann noch einmal ich und dann der andere. Ich habe ja als Pädagoge erlebt, wie wenig moralische und gesetzliche Aufforderungen was bringen. Du musst, du sollst, reizt ja doch nur, wie es ja auch Paulus sagt, den Menschen gegen diese Dinge anzugehen. Freiheit des Geistes haben wir in Christus. Ich habe das hier schon oft erwähnt, der Bruder Heller, dessen Lieder wir in dem blauen Büchlein vorfinden. Der hat mal gesagt, das ist dann die Freiheit auf der Grundlage des Kreuzes. Wir dürfen alles. Wir dürfen alles. Und nochmal hat er es betont. Wir dürfen alles. Einige wissen, wie es weitergeht. Um Jesu Willen lassen. Das ist Freiheit. Ich möchte das immer wieder lernen. Es sagt sich sehr leicht. Aber es fordert auch diesen Weg. Ich habe einen lieben bekannten Bruder, dessen Sohn als Arzt in Mali ist, eins der ärmsten Länder der Welt. Unter welchen Bedingungen er ein paar Jahre dort den ärztlichen Dienst tut, ist kaum vorstellbar. Der muss seine Medikamente auch selber besorgen. Der hat kaum Instrumente. Ich glaube, wenn der hier das schöne Sprechzimmer und Arbeitszimmer von Dr. Meyer Gerber dabei haben würde, das wäre etwas. Hat er nicht. Und jetzt hat er einen AIDS-Kranken behandelt, so in einer trüben Hütte, und in der Dunkelheit infiziert er sich an dieser blutigen Nadel. Was nun? Man hat über Verwandte hier in Deutschland einen renommierten Professor zu Rate gezogen in München, der selber AIDS-Kranke behandelt und der sich auch schon 2 oder 3 Mal infiziert hat. Da gibt es ein ganz hartes, schauriges Mittel. Das müsste er sofort innerhalb von 8 Stunden einnehmen, 4 Wochen durchhalten. Das ging auf Leben und Tod. Das hat er dann gemacht. Er wollte mittendrin aufgeben. Und dann, viele haben für ihn gebetet, hat er jetzt nach der letzten Untersuchung ein Ergebnis bekommen. Also das Blut ist soweit frei. Wir sind dankbar dafür. Aber was ich sagen wollte, das sind oft Kreuzeswege. Der AIDS-Infizierte verlangt nach einer Bibel, will Christ werden. Und der Schneider, der ihm da so etwas hilft, ist im Gespräch mit ihm, kommt zum Glauben, hat einen Kontakt mit einer muslimischen Freundin oder Braut schon und sagt, wenn die nicht Christ wird, gebe ich das auf. Das sind Konsequenzen des Glaubens, des Kreuzes. Wir leben hier in einer Welt und wir sind dankbar, dass wir wirklich in einer so schönen Umgebung leben dürfen. Ich bin auch dankbar für das, was ich daheim habe. Aber wir sollten nicht vergessen, das ist nicht selbstverständlich. Ein Drittel der Menschen lebt am Rande der Armutsgrenze. Und die Missionare, gerade in totalitären Systemen, etwa des Islams, die haben ständig diese Kreuzeskonsequenz vor Augen. Und wer dort auch zum Glauben kommt, wird oft aus der Familie verstoßen. Bis hin zur Verfolgung. Ich habe das jetzt in einem Bericht der Karmelmission gelesen. Wir wollen ja auch immer die Praxis einbeziehen. Da berichtet ein ehemaliger Moslem, als er zum Glauben gekommen war, der war sogar Imam, also Vorsteher, Lehrer in einer Moschee, konnte er das alles nicht mehr mitmachen. Seine Mitverantwortlichen haben das gemerkt und dann musste er Rede und Antwort stehen. Dann haben sie ihn eines Tages überfallen. Mit dem Messer am Hals verletzt, Knochen gebrochen. Eine Krankenschwester, die weder Christin noch Muslime ist, hat ihn entdeckt und er ist wieder zurechtgekommen, musste aber flüchten. Liebe Geschwister, das sind andere Seiten des Kreuzes. Es gibt einen Teil der Christen, die den Satan als brüllenden Löwen erfahren. Da merkt man hier, wer der Kontrahent ist. Und das ist da deutlich, der brüllende Löwe im Sinne der Verfolgung. Bei uns ist es nicht der brüllende Löwe, sondern es ist der Lichtsengel, der Satan, der sich so verstellt und die Verführung ist gefährlicher als das andere für den Glauben. Darum müssen wir wach sein. Das Kreuz aber bewahrt uns. Und bei Paulus ist die Konsequenz, ich zitiere nochmal Galater 6, 14, 15, mir aber ist es ferne, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesu Christi, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Und was gilt vor ihm? Weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Also all die religiösen Formen, die wir teilweise als Christen haben, manches mag auch gut sein, ist ja gar nicht das Entscheidende. Bei all den Konfessionen, die sich irgendwie nennen, ist immer das Und das Entscheidende. Christus und. Bei den Apostolischen die Handauflegung, dann empfängst du den Heiligen Geist. Bei den Sabbatisten, du musst den Sabbat halten, dann kannst du vor Gott im Gericht durchstehen. Bei den Zeugen Jehovas, wenn du Mitglied dieser Wachturmgesellschaft wirst und dann aktiv wirst, dann hast du es. Und so könnte ich aufzählen. Es ist immer die menschliche Leistung und damit sieht man die Bibel durch eine Brille an. Es gibt also auch einen gefärbten Glauben und einen Glauben des Irrtums. Und wenn uns Gott bewahrt, das Entscheidende zu erkennen, sollten wir dankbar sein. Es geht nur um den gekreuzigten Christus und den Auferstandenen. Die Hauptsache ist eine Person und nicht irgendein Dogma. Das sind alles menschliche Fündlein. Liebe Geschwister, Christus soll uns groß werden. Gibt es eigentlich mehr, als dass wir jetzt schon da oben hin versetzt sind im Glauben? Dass wir teilhaben an der Auferstehung, aber auch an der ganzen Siegeskraft Gottes. Darum bittet Paulus um erleuchtete Augen des Herzens, dass wir dieses Geheimnis erkennen. Darum ringt er. Ist denn dieser Paulus mit seiner Botschaft gut angekommen? Nein. In Asien haben sie ihn alle verlassen. Und ich sage es nochmal, ich habe Sorge bei einer Verkündigung, die die Massen mobilisiert. Diese Botschaft, sagt Paulus, ist nur für wenige. Leider. Aber dies leider bezieht sich nicht auf ein Resignieren, sondern auf die Menschen, die jetzt noch nicht dran sind, aber auch mit ihnen hat Gott einen Plan. Und er sagt, ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Der Auferstandene, lieber Bruder, liebe Schwester, lebt in dir. Dann hast du eine Kraft, die ist mit Dynamit nicht zu vergleichen, obwohl auch diese Ausdrücke im Griechischen vorkommen. Dynamis oder Energeia, ja, Energie. Kratos, Herrschaft. Das alles aber nur über Kreuz. Wenn wir, wie wir es gestern Abend hörten von Philadelphia her, das Geheimnis bewahren, die kleine Kraft. Darum hatte diese Gemeinde eine offene Tür. Während die Gemeinde, die nach außen bestens dastand, Laodicea, du hast den Namen, dass du lebst, vom erhöhten Herrn als tote Gemeinde angesehen wird. Tja, Gott urteilt. Nicht, was Menschen sagen. Liebe Geschwister, lasst uns biblisch treu bleiben. Das ist kein Gesetz, keine Moral. Es ist herrliche Freiheit. Glieder am Leibe sind vom Haupt abhängig. Wer hat denn Sagen bei unserem Körper? Haben Sie schon mal gesehen, dass der Daumen irgendwo allein spazieren geht? Nein. Vom Haupt hängt alles ab. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und ein letzter Hinweis dazu, zu dieser Praxiskonsequenz. Das spricht Paulus an in Philipper 2, 5 bis 11. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Es geht also dann darum, wenn einer zum Glauben kommt, um die Gesinnung. Unsere Gesinnung entscheidet nachher über die Taten. Es muss also immer bei der Gemeinde von innen nach außen gehen. Und das ist auch das entscheidende Bild ja von der Stiftshütte oder dem Tempel. Da gab es diese drei Klassifizierungen. Im Vorhof war irdische Wahrnehmung möglich. Und da waren die Massen. Ich kann mir so vorstellen, die haben sich über alles unterhalten. Wie oft nach dem Gottesdienst, dann geht gleich das Gerede los über irgendwas. Hat mal jemand gesagt in einer Predigt, da kamen die Vögel und pickten es weg hin, haut in die so schwätzende Gesellschaft, die gerade nach dem Gottesdienst sich über das Essen und wer weiß was unterhielten. Weiß, das ist eine Gefahr. Die Gesinnung muss verändert werden. Und dann zeigt Paulus, in einem siebenfachen Abstieg, wie der Herr die Herrlichkeit verlassen hat, war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und er ist ja dann noch hinabgefahren in die untersten Örter und hat das Gefängnis gefangen geführt. Also sollen wir gesinnt sein, nicht in die Höhe, nicht uns darstellen, sondern Christus Raum geben. Dann erfahren wir auch nach 1. Thessalonicher 4, einen Aufstieg mit ihm entrückt, weil wir schon dorthin versetzt sind. Nur das ist die Konsequenz. Gehorsam bis zum Tod. Ich weiß, der alte Mensch sträubt sich gegen den Tod des eigenen Ichs. Wir wollen doch Recht haben. Wir wollen anerkannt werden. Wir möchten geehrt werden. Das steckt in uns drin. Wenn das aber die Reklame der christlichen Botschaft ist, dann habe ich Sorgen. Ne? Verstehen Sie, wenn bei uns in dem Zelt, wo Pro Christ stattfand, ja, die Namen der Sponsoren im Sinne der Werbung der Firmen erschienen, Entschuldigung, habe ich Sorge? Oder Sie nicht? Finden Sie das für ganz normal, dass man damit verbindet, ja, eine Werbepropaganda für die Firmen, die das unterstützt haben. Ich erinnere nochmal an den Herrn, als der die 4000 gespeist hat, ne, hätte er doch sagen können, so, jetzt machen wir einen Jesusmarsch. Wohin? Zum Synhedrium. Jetzt sollen die da sehen, ich habe doch ein paar Anhänger. Ne? Hat er das gemacht? Er zieht sich zurück in die Stille. Lässt die Massen gehen. Denn die, die ihn zum Brotkönig machen wollten, haben nachher auch geschrien, kreuzige ihn. Da war der Herr allein. Das Kreuz, liebe Geschwister, ist zwar der herrlichste Ort der Offenbarung, aber nach außen ist das nichts für unsere Ästhetik. Oder? Nein, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten hätte, den blutenden Jesus am Kreuz. Und deswegen ist auch für die Orthodoxen dieser Gehängte nie in der Vorstellung im Sinne dessen, dass er der Messias sei. Die erwarteten einen König, der die Römer rauswarf. Nicht immer aufs Äußere. Merken Sie, wo der Unterschied liegt. Die Innenseite des Kreuzes sollte uns bestimmen. Deswegen ist ja der wunderbare Schluss da. Und damit will ich auch jetzt hier Schluss machen. Darum hat ihn Gott erhöht. Weswegen? Weil er diesen Weg hinabgegangen ist. Darum hat Gott ihn erhöht. Er hat sich nicht selber dahin katapultiert. Deswegen war das Grab leer, weil Gott das getan hat. Willst du in die Kraft der Auferstehung, lass das Kreuz wirken. Ihn, den Gekreuzigten. Darum hat dich Gott erhöht, schon dorthin versetzt. Ja, ich merke jetzt, gucken einige, was bedeutet denn das? Ne? Das kann ich Ihnen nicht veranschaulichen. Denn wo Gott sitzt, da gibt es keine Anschauung. Das kann man nicht mit einer Vision vermitteln, denn Gott hat nie jemand gesehen. Das geht nur im Glauben, aber es ist eine Tatsache und darauf stelle ich mich. Und darum ist mein Bürgertum nach Philipper 3 dort oben und von dort erwarte ich, dass der Herr meinen Leib der Niedrigkeit verwandelt. Dann hört es mal auf mit den vielen Wehwehchens, nicht mit den Nöten und Problemen, die wir hier so haben. Dieser Leib vergeht, ja. Er ist gekennzeichnet oft von Nöten, Leiden und Schmerzen. Aber wir sollen die Kraft der Auferstehung erfahren. Das hängt mit dem Kreuzessieg zusammen. Weil er auferweckt ist, darf ich die Auferweckung Jesu bezeugen. Das ist die Herrlichkeit. Lassen Sie dem gekreuzigten und auferweckten Raum. Ich bekam ein Schriftchen jetzt, als ich einen Dienst hatte in die Hand. Strahlen des Kreuzes und der Auferstehung. Von einem Prediger, der vor 90 Jahren diese Botschaft gebracht hat. Ach, hat mich das beglückt. Liebe Geschwister, ich frage manchmal, gibt es eigentlich heute noch so eine konsequente Botschaft? Oder meine Frau und ich lesen das Andachtsbuch von Stockmeier. Ganz köstlich. Oder was ich von Professor Ströter über diese Geheimnisse gelesen habe. Nicht? Auch genau das, was mich innerlich bewegt. Herrlichkeit ist das. Lassen sich dieses Geheimnis erschließen. Der Herr will Ihnen das schenken durch die Botschaft des gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Glaub es. Dir geschieht nach deinem Glauben. Aber dieser Glaube muss Gott gewirkt sein. Darum freuen wir uns, dass Gott uns jetzt schon mit auferweckt hat, dem Geiste nach, aber das nur angeht. Und dann noch einmal werden wir da sein, ohne Flecken und Runzeln. Ja, nicht? Die haben wir meisten hier schon. Ich auch. Ohne Flecken und Runzeln, da im Herrlichkeit sein. Das Ziel brauchen wir doch. Schauen Sie ihn an, nach 2. Korinther 3, Vers 17 und 18, mit unverhülltem Angesicht, dann werden Sie verwandelt, wie heißt es da? Von einer Klarheit zur anderen oder einer Herrlichkeit zur anderen, nicht von einer Traurigkeit zur anderen. Ihn anschauen. Werden wir verwandelt. Das schenke uns der Herr. Und was du anschaust, gewinnt Macht über dich. Negativ beim Fernsehen. Wer das dauernd anschaut, der wird auch geprägt in das Bild dieser Welt. Und wird nachher verführt von dem, wo das Bild ja auch in der Offenbarung spricht. Wir sollen ihn anschauen, hin zu seiner Verherrlichung. Der Herr, damit rechne ich, wird dieses Wort lebendig machen. Amen. Ja, wir wollen noch danken, lieber Vater, hab Dank, dass wir deine Herrlichkeit immer wieder durchs Wort erfahren dürfen. Es beugt mich, aber macht mich gewiss und froh. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du als der gekreuzigte, aber nun auferstandene Herr durch deinen Geist in meinen Herzen lebst. Dass du mich gewürdigt hast, dieses Geheimnis zu fassen. Und darum möchte ich auch lernen, wandeln gemäß der Herrlichkeit der Berufung. Hab du Dank, dass du uns dieses Wort in einem feinen, guten Herzen bewahrst, sodass es Frucht bringt. Amen. Amen.